Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum legst du überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir nur ein.
Ja, hi Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten offiziellen Podcast-Folge von Meeple Porn. Ja, die letzten beiden Folgen haben wir einfach mit dem Video gemacht. Da konnte ein kleines bisschen so einen Eindruck gewinnen in das, was wir einfach vorhaben. Und jetzt hocken wir jeder zu Hause auf unserem Hintern vor unserem eigenen Mikrofon und stellen uns der neuen Aufgabe für euch, einen vernünftigen Podcast abzuliefern. Das wird natürlich ein bisschen anders werden als die Videos, die ihr zuvor gesehen habt, die beiden, weil wir müssen uns natürlich jetzt hier ein bisschen Gesprächskultur erstmal aneignen, das heißt nacheinander sprechen, aber ich stelle erstmal ganz kurz die anderen vor, ich würde sagen, die können sich einfach selber kurz vorstellen. Wer ist denn da noch so?
Ja, hi, hier ist der Chris Turek. Ne? Ihr kennt mich von ein paar Regalbesuchen von Stefan und aus den ersten beiden Folgen. Und ja, wir haben Bock.
Hi Leute, ich bin's, der Seljuk. Ich war auch schon beim letzten Mal dabei und diesmal haben sie mich wieder eingeladen.
Ja, hi, ich bin's Daniel, bin natürlich auch wieder mit dabei. Und ihr kennt mich ja auch schon aus diversen Videos und auch aus den ersten Podcast-Folgen. Also wir sind wieder vollzählig.
Ja, und was haben wir uns überlegt? Der ursprüngliche Plan ist ja so gewesen, dass wir aus einer Mystery Box die Themen rausziehen. Wir haben jetzt dafür entschieden, dass der Seljuk die ganze Kiste übernehmen wird. Das heißt, er wird immer die Kommentare rauspicken, die ganz gut gefallen. Wir haben das ganze Ding nicht zu Ende gedacht. Wir haben einfach gedacht, wir nehmen die 5 Kommentare mit den meisten Likes. Natürlich ist es so, wer dann die Videos als erster guckt oder als erstes im Podcast hört, der schreibt die Kommentare, sagt die ganzen Likes ab und wer später mit einer guten Idee um die Ecke kommt, der fällt dann hinten so ein bisschen runter und das ist eigentlich ein bisschen traurig, wie wir uns gedacht haben. Dementsprechend wird der Seljuk dann ein bisschen cheaten und auch ab und zu mal ein paar Sachen mit reinschmeißen, die er selber ganz besonders cool fand. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz kurz an. Ich übergebe das Wort an den Seljuk und dann kann er ja gleich mal kurz das Thema lüften.
Jo, also ich habe mich mal ein bisschen durchgestöbert und habe mal geschaut, was es so gibt. Also es gibt natürlich Kommentare oder es gab Kommentare, die relativ viele Likes hatten. Ich habe jetzt auch als ersten Kommentar auch wirklich den genommen, der die meisten Likes hatte. Und der ist auch sehr interessant. Ich denke, da werden wir bestimmt was draus zaubern können. Und jetzt starten wir einfach mal damit. Und dieser Kommentar kommt von Viktor Adler. Er schreibt: gehypte Spiele, die ihr nicht mögt und warum?
Oh, ein sehr schönes Thema.
Ja, ist so.
Ja. Wer möchte starten, Leute?
Ja, ich muss da erstmal gerade auf mein Regal gucken, würde ich sagen, um erstmal zu gucken, welche denn so gehypt wurden und welche davon überhaupt bei mir eingezogen sind. Oder?
Aber es geht doch darum, dass wir irgendwie über gehypte Spiele sprechen, die wir nicht mögen, richtig?
Ja.
Ja, aber ich kaufe ja auch so manchmal, weißt du. Aber ja, stimmt.
Die Frage ist ja auch erstmal, ab wann ist denn ein Spiel für euch überhaupt gehypt? Was ist denn ein gehypter Titel? Das wäre ja auch erstmal schon so eine Definitionsfrage. Also für mich, um das kurz noch abzuschließen, dann gebe ich an Seljuk weiter. Also sobald man jetzt unabhängig von der Messe, wo man das natürlich relativ schnell mitbekommt, wenn die Sachen ausverkauft sind oder so, gibt es ja auch immer wieder Spiele, wo dann, wo man wirklich kanalübergreifend, Foren, Facebook, Bekanntenkreis, wo auch immer, wenn das Spiel da vermehrt dann auftaucht, dann kann man ja schon irgendwie, denke ich, von einem Hype sprechen.
Ja, ich denke jetzt so im Allgemeinen kann man sagen, Spiele, die von gewissen Autoren kommen, haben schon mal so einen gewissen Hype-Faktor. Ja. Oder Spiele von Verlegern, wie zum Beispiel jetzt mal, um Namen zu nennen, wie Stonemaier Games zum Beispiel. Dieses Jahr haben sie es ja auch wieder geschafft, mit Tapestry einfach direkt gehypt zu sein. Jeder war irgendwie geil drauf, jeder wollte wissen, was es ist und es ging sofort viral. Alle Foren haben darüber diskutiert und ja, das sind meiner Meinung nach gehypte Spiele. Oder wie zum Beispiel jetzt Herr Pfister, wenn der jetzt dieses Jahr auch mit Maracaibo gekommen ist und war auch direkt in aller Munde. Jeder wollte wissen, was er draus gezaubert hat. Und ja, das würde ich jetzt auf jeden Fall als Hype sehen.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgedacht. Mir fällt wirklich jetzt auf die Schnelle nichts, also nicht wirklich ein Titel ein, der, den ich überhaupt nicht gemocht habe, der in der letzten Zeit im Hype war. Also wenn ich generell an Hype denke in der letzten Zeit, dann fallen mir sofort Tapestry auf und es fällt mir unter anderem sofort Flügelschlag auf. Das sind die beiden Namen, die mir jetzt im kürzesten Zeitraum auf jeden Fall, in, sagen wir mal im letzten halben Jahr, am weitesten aufgefallen sind. Und da haben mir beide sogar sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass ich gerade nicht weiß, welcher Hype-Titel mir in der letzten Zeit nicht gefallen hat. Habt ihr denn irgendeinen, wo ihr sagt, nee, der war gehypt und ich fand den richtig scheiße?
Also richtig scheiße würde ich jetzt auch nicht sagen. Es war dann mehr so, dass man vielleicht gesagt hat, ja okay, ist jetzt nicht so meins. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum so viele Leute darauf abfahren, aber richtig scheiße eigentlich nicht.
Was mit dir, Stefan?
Ja, ich hänge auch vor meinem Regal. Natürlich alles, was irgendwie gehypt ist, wo man, was man scheiße findet, fliegt natürlich auch alsbald auch wieder raus. Ich kann eigentlich nur sagen, was ich noch stehen habe, was noch nicht ausgeflogen ist, worum es auch einen Hype erstmal gegeben hat. Das hat dieses Jahr auf der Spielwarenmesse Nürnberg eigentlich schon seinen Anfang genommen. Da gab es schon das erste Exemplar zur Ansicht. Vielleicht auch ein bisschen vorher. Also letztes Jahr ging es dann irgendwie los. Ich finde, Hype ist natürlich auch immer so eine gewisse Produktplatzierung. Ne? Du kannst ja einen Hype auch künstlich irgendwie lostreten, indem du Geld in die Hand nimmst, die richtigen Leute irgendwie heiß machst, die dann anfangen, die Maschinerie in Gang zu setzen. Und so einer dieser Titel, finde ich, ist der Herr der Ringe von Fantasy Flight Games gewesen. Letztlich ist das ja eine ganz großartige Lizenz, wo jeder denkt, geil, ein Herr der Ringe-Spiel. Ja, das ist ja sowieso so ein Milliarden-Ding, einfach da irgendwo die Herr der Ringe draufschreiben kannst. Unterm Strich hat es dann natürlich mit Herr der Ringe am Ende natürlich gar nichts zu tun gehabt. Es hätte genauso gut ein Descent gewesen sein können, was da drin war. Und die App-Unterstützung haben sie einfach kopiert, sage ich mal, 1:1 von Willen des Wahnsinns 2. Ne? Und da gingen die Meinungen auch auseinander. Jeder hat gedacht, boah, richtig cool, Story, verschiedene Enden und so weiter und so fort. Das steht hier eigentlich auch nur noch, weil wir es im Motivationsmittwoch alles angemalt haben. Und ich habe ja dieses, ja, so das Denken, alles, was einmal angemalt ist, zieht bei mir auf jeden Fall hier nicht mehr aus. Und so steht es hier, zweimal das erste Szenario gezockt und hat uns einfach nicht weggeblasen.
Ja, ich habe noch, also vielleicht, was mich persönlich angeht, von der aktuellen Messe gerade noch ein Beispiel. Ich habe mir ja auch Echos geholt. Hab da auch eine Dreiviertelstunde für angestanden und hab's jetzt zweimal gespielt. Okay, das reicht vielleicht noch nicht, um ein endgültiges Urteil zu treffen, aber das Spiel ist für mich maximal okay. Vielleicht auch für Einsteiger, die jetzt noch nicht so viele komplexe Spiele gespielt haben, ist es etwas anspruchsvoller, aber es ist, wie gesagt, es ist maximal okay für mich, es ist absolut kein schlechtes Spiel. Aber ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum es so gehypt wurde auf der Messe. Und ich würde mich jetzt auch nicht nochmal eine Dreiviertelstunde dafür anstellen.
Es ist ja auf vielen Listen auch aufgekreuzt. Und mir sagt das Cover auch was, aber ich habe spielerisch dazu auch noch gar nichts gesehen. Ist das irgendwo mit vergleichbar, Daniel?
Ja, also es hat so ein... es geht darum, dass wir einen Kontinent aufbauen mit... Meer mit Graslandschaften, mit Wüstenlandschaften und dann kann man da auch Tiere platzieren, Bäume, Berge. Es hat so einen Kartenmechanismus, aber Basis ist halt so ein Bingo-Mechanismus. Also man zieht so einen Elementmarker aus einem Würfel und daraufhin darf dann jeder so Marker auf seinen Karten platzieren. Wenn man diese Karten voll hat, alle Symbole auf diesen Karten befüllt hat, dann kann man Echo rufen und kann dann die Aktionen auf diesen Karten ausführen. Okay. Wie gesagt, vielleicht ist auch dieses Bingo-Mechanismus nicht so mein Ding. Also, wie gesagt, ich weiß, viele Leute finden es gut. Ich finde es auch, es ist kein schlechtes Spiel, aber das ist für mich so ein Klassiker. Hype und Realität.
Ja. Was ist denn mit underhypten Spielen eigentlich? Ich meine, die gibt es auf jeden Fall auch. Ich meine, habt ihr da irgendwas so, was ihr denkt, so was eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte?
Weil sagst du, Selçuk wollte noch was sagen, glaube ich, dann können wir darauf direkt einsteigen.
Ganz aktuell natürlich, ich habe es jetzt erst letztens gezockt gehabt, Daniel ist komplett nicht meiner Meinung gewesen, aber ich hatte Maracaibo auf dem Tisch. Als großer Great Western Trail, ja, Fan würde ich jetzt fast Loverboy. Schon sagen, wir mögen es wirklich sehr. Loverboy, genau. war ich wirklich sehr enttäuscht. Also ich habe Oh My Goods gespielt, ich habe Great Western Trail gespielt und ich habe kein Mombasa gespielt. Aber die Mombasa-Mechanik hat mich, ich denke mal, das war die Mombasa-Mechanik mit diesen Ländern, die man da pushen konnte, die hat mir gar nicht so, ja, so aufgestoßen. Ich fand die eigentlich ganz gut. Was mir überhaupt nicht gefallen hat und das hat mich extrem gestört, war die Ikonografie von dem Ganzen. Da war ja auch ein bisschen was von Great Western Trail dabei oder sehr viel. Aber ich fand es einfach ein bisschen zu viel am Ende mit der Oh My Goods Mechanik, dass dann nochmal jede einzelne Charakterkarte nochmal eigene Eigenschaften hatte. Und irgendwie war es bei uns am Tisch so, als würden wir sagen, ja komm, kauf einfach irgendeine Charakterkarte, um da am Ende die Ressource rauszuziehen und damit einfach dann am Ende Siegpunkte zu machen. Also es war einfach zu viel, fand ich, was da zusammengekommen ist. Dadurch war es bei uns ein gehypter Titel, der extremst durchgefallen ist, was ich echt schade fand. Also ich bin da nicht rangegangen und habe gesagt, ich möchte das Ding jetzt zerreißen, sondern ich habe mich mega auf dieses Spiel gefreut. Und ich weiß noch genau, wie Daniel an dem Stand war. Und ich habe noch zu ihm gesagt, Daniel, das Spiel, ich war gerade kurz hinten am Tisch und es sah gar nicht so krass komplex aus. Das sieht eher aus wie so ein Kennerspiel. Also hol's dir, Alter, das sieht richtig geil aus. Und auch noch Legacy und allem drum und dran. Mega cool. Ich habe mich mega drauf gefreut. Okay. Schade.
Also bevor der Chris jetzt dran ist, nur ganz kurz für alle nochmal, Selçuk, du hast keine Ahnung.
Dankeschön.
Findest du es geil? Findest du es geil, Daniel?
Nein, kann ich verstehen. Ich find's klasse, aber ich kann das nachvollziehen. Also Chris.
Ja, also ich bin eigentlich relativ froh, dass ich nicht wusste, dass Maracaibo ein geistiger Nachfolger von Great Western Trail ist. Und ich finde Great Western Trail auch richtig geil.
Du bist
geil.
Auf jeden Fall der geistige Nachfolger von deinem Vater.
Ja. Ja, also Great Western Trail und Maracaibo haben so ziemlich fast nichts miteinander zu tun.
Ach so, gut, also habe ich das gerade falsch verstanden. Es hört sich für mich so an, als ob das quasi ein Klon ist. Ich habe nur gesehen, dass es auch in... Okay, perfekt, gut. Weil ich hätte es mir nämlich auch blind dann gekauft. Gut, dass ich es falsch verstanden habe. Du hast ja gerade angesprochen, Stefan, was sind denn so die Underhyped Games? Was für einen Zeitraum redest du denn da? Redest du jetzt vom letzten Jahr oder redest du jetzt von den letzten 2-3 Jahren?
Ja, wenn man mich da rückwirkend fragt, so, was war denn letztes Jahr so der Hype auf der Messe oder was war vorletztes Jahr der Hype auf der Messe? So. Jahr könnte ich tatsächlich noch sagen, aber nur, weil ich mir letztes Mal Gedanken darüber gemacht habe, weil das verfliegt ja halt eben auch alles so schnell. Letztes Jahr war es Discover, glaube ich, oder? Der so mega im Hype war, oder?
Boah, ja, ne?
Das war da auch so ein Ding.
Ja, Discover, das hat jeder Ober-Hype gehabt und fand jeder scheiße.
Was war vorletztes Jahr?
Ja, das war der...
Weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich weiß nur, vorletztes Jahr hatte ich mir, da war das, glaube ich, war das mit Noria? Da hatte ich mir, glaube ich, Noria geholt. Das
war auch in aller Munde.
Vorletztes Jahr, Underhype-Spiele meint ihr jetzt?
Ja.
Underhype. Generell. Ganz, ganz klar Chimera Station.
Ja, absolut.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Gebe ich dir recht.
Also, wo ich noch auf jeden Fall noch einen Einwurf machen kann, war auf jeden Fall, dass ich, hatte ich hier gerade noch gesehen in meinem Schrank, genau, was für mich komplett unterm Radar war, was aber jetzt auch nicht jetzt im Raum der Messe neu rauskam, war das New Frontiers, was halt quasi im selben Universum spielt wie Roll for the Galaxy und Race for the Galaxy. Es benutzt ähnliche Mechanismen und ich finde es ehrlich gesagt deutlich stärker als beide. Aber es hat niemand redet drüber und ich kenne auch keinen, der es außer mir hat und ich finde es viel stärker und das ist so ein Ding, wo ich schon mal erstens überhaupt nicht verstehe, dass nicht viel drüber geredet wurde, dann was ich auch noch finde, was ziemlich unterm Radar fliegt, auch wenn es jetzt irgendwie schon ein bisschen älter ist, es kam jetzt zwar auf Deutsch raus, Tyrannen des Unterreichs, aber das ist auch so ein Spiel, was deutlich unterschätzt ist. Es ist meiner Meinung nach also mit der beste Deckbuilder auf dem Markt. Ich kann jedem von euch sagen, das kann man blind kaufen.
Den Typen einer Sturm hier.
Daniel, du sagtest gerade, es ist doch mega.
Nein, es ist ein super Spiel. Ich bin auch wirklich sehr positiv überrascht von dem Spiel, aber es ist nicht der beste.
Einer der, habe ich gesagt. Ne? Also nagel mich nicht drauf fest. Selçuk.
Also, du hast es gerade schon genannt, meiner Meinung nach sehr, sehr gehypten Spiele und vielleicht sogar meiner Meinung nach fast schon overhypten Spiele ist Roll for the Galaxy. Also, ich finde das Spiel auch echt nett. Also, es ist wirklich nicht schlecht und ich würde auch sagen, es ist gut. Aber das, was Leute da darüber sprechen, dass es wirklich so ein krass geiler Titel ist. Also mir kommt es manchmal so vor, als wäre Roll for the Galaxy für manche Leute auf jeden Fall in ihrer Top 10. Und da komme ich dann irgendwie nicht mehr hinterher, weil ich weiß nicht, also so viel.
Ich glaube, Leute lassen sich immer von Custom Dice ziemlich krass blenden. Ich glaube, die finden, die machen mehr Daumen nach oben, desto mehr Custom Dice in dem Spiel drin sind. Und da in dem Game über 100 sind, hat das Game halt gewonnen, glaube ich. Dann sind Leute blind.
Ich muss dir sagen, ich bin selber mega Custom Dice Fan und ich kaufe mir auch sehr, sehr gerne nur zum Ausprobieren schon Spiele, die Custom Dice haben. Auch wenn ich weiß, die werden mir vielleicht nicht gefallen, aber ich finde Custom Dice selber geil. Nur bei Roll for the Galaxy war das wirklich so, boah, Alter, ich weiß nicht. Ich habe mir einfach wieder sehr viel erhofft, dadurch durch diesen Hype, weil ich, wenn ich an ein Spiel rangehe mit einem Hype-Hintergrund, dann denke ich mir einfach, boah, da muss was hinten dran sein und irgendwie,
ja. Ja, also Chris, wo wir jetzt halt von Over- und Underhyped reden, kann ich ja nochmal generell was einwerfen. Stefan und ich, wir waren jetzt das Wochenende über auf der Freusburg. Das war halt von einem Spieletreffen Neuss organisiertes Brettspielwochenende. Und da haben wir unter anderem Era of Tribes gespielt, was ja auch, oder das war doch Era of Tribes, Stefan, oder?
Yo, Era of Tribes.
Ja, was ja auch relativ viel gehypt wurde. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das sage ich jetzt, glaube ich, auch nicht nur, weil ich es gewonnen habe, wollte ich nur mal am Rand erwähnt haben, sondern einfach, weil es mir echt super viel Spaß gemacht hat. Und das war halt nach der Regelerklärung, dachte ich erst, boah, ich glaube, das wird nicht mein Spiel. Aber so dann dritte, vierte Zug, wo man immer mehr Möglichkeiten hat und die ganze Zeit, boah, denkt, boah, das könnte ich jetzt machen, boah, aber das auch, boah, nee, das wird, boah, das hat mir dann hinterher richtig viel Spaß gemacht. Aber da würde ich, ist auch so ein Spiel, was ich mir zum Beispiel nicht kaufen würde, weil ich darauf, ich hätte darauf keine Lust, das irgendwie jemandem zu erklären. Also ich würde es jederzeit mitspielen, würde es aber nicht erklären. Also wenn ihr Era of Tribes in eurem Umfeld habt, dann guckt auf jeden Fall mal, ob ihr es gespielt habt. Ich gebe dann mal das Wort weiter an Daniel.
Ja, ich hab's ja auch. Ich hab bisher erst eine Partie gespielt, eine Zweierpartie, auch eine kurze. Es gibt ja noch kurz, lang und episch. Mir hat's auch sehr gut gefallen. Also bisher von den Sachen, die ich von der Messe mitgebracht hab, eigentlich so der Favorite, glaube ich. Aber so generell nochmal zum Thema Hype, was Selçuk halt auch eben gesagt hat, von wegen enttäuschte Erwartungen. Also so ein Hype ist ja eigentlich auch für ein Spiel Fluch und Segen zugleich, weil natürlich ist es zum einen so, dass viele Leute losrennen und dieses Spiel kaufen. Auf der anderen Seite werden aber, glaube ich, Erwartungen so ins Unermessliche geschürt, auch teilweise bei einem selber, dass manche Spiele da auch einfach nur verlieren können, weil man da irgendwie jetzt den neuen Mechanismus erwartet oder dass man da wie gebannt vom Spieltisch aufsteht oder so, und vielleicht ist es aber einfach nur ein ganz normales, gutes Spiel und dann hat das Spiel aber trotzdem schon verloren, weil die Erwartungen so hoch sind, das kann gar nicht erfüllt werden.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, da kann ich direkt ein perfektes Beispiel zu sagen, und das ist für mich, da kann der Stefan gleich wahrscheinlich nach mir auch noch was zu sagen, das ist für mich Tapestry. Tapestry wurde wirklich von jedem erstmal richtig gehypt und alle waren mega heiß drauf. Ich habe es auch vorbestellt und die Vorbestellung war auch, ich glaube, schon unter 48 Stunden ausverkauft. Und ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Würde, glaube ich, auch in meiner Top 10 landen an Brettspielen. Und ja, mir macht es mega Spaß und ich kann es echt super oft zocken. Das Problem ist aber halt, dass dieser Hype, der wurde generiert mit dem Versprechen oder mit dem Topic, dass es halt auch ein Civilization-Game ist. Und das ist es, wenn man ganz genau nimmt, wenn man zum Beispiel mit Spielen wie Era of Tribes oder Civilization oder so vergleicht, ist es das natürlich nicht. Oder halt Through the Ages. Es ist halt ein Euro-Game mit ein paar Glückselementen. Aber es hat halt nur dieses Zivilisationsthema. Und genau deswegen kriegt es richtig viel Hass ab, weil Leute sagen, ey, da steht drauf, es ist Civilization Game. Es ist aber kein Civilization Game. Das kann man sehen, wie man will, aber dadurch kriegt es auch ziemlich viele negative Kommentare ab. Stefan, was sagst du dazu?
Ich fand es auf jeden Fall auch super. Ich war auch erst ein bisschen vorsichtig, weil es eben so gehypt worden ist. Und dann hat es die ganzen negativen Kritiken eingefahren. Unterm Strich bin ich aber sehr zufrieden damit gewesen und wir haben richtig nice da einen weggezockt. Man kommt da schnell rein. Das Englisch ist jetzt auch nicht zu heavy. Also ich habe auch in meinem letzten Gespielt-Video schon darüber gesprochen, dass uns das sehr gut gefallen hat und ich bin sicher, das wird hier auch noch bei mir einziehen. Was sind denn so eure Spiele, die ihr selber hypt? Das muss ja nicht immer der allgemeine Hype sein, sondern vielleicht, ich meine, wir backen ja alle bei Kickstarter oder so. Habt ihr da mal so ein mega krasses Ding, wo ihr euch so selber voll rein hypt, das irgendwann mal kommen wird?
Das bald noch kommt oder das wir schon im Regal haben?
Nee, was noch kommt, sowas, wo du denkst, boah, geil, da freue ich mich so mega krass drauf.
Ja, Tainted Grail,
ja.
Ja, bin ich ja nicht rein, ne? Nur mit dem Euro habe ich es aber nicht ausgefüllt.
Ja, ich auch nicht, einfach nur deswegen, weil Stefan All in Deluxe hat und deswegen bin ich dann nicht rein. Aber das alles, was ich da dazu lese und beim Nemesis Pledge waren ja auch so Tainted Grail Sachen dabei, so ein Artbook war dabei und irgendwie so Sachen und das hat das Ganze irgendwie noch mehr geschürt, weil das ja, keine Ahnung, da habe ich halt auch schon ein bisschen Schiss, dass wenn man es dann wirklich mal spielt, dass die Fallhöhe da auch so hoch ist, weil ja, man klar. So viel an dieses Spiel erwartet, von der Atmosphäre her und so und ja, keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall so ein Paradebeispiel.
Dadurch, dass ich jetzt nicht so Kickstarter-affin bin wie ihr drei, würde mich jetzt mal ehrlich interessieren, was hypt euch jetzt an dem Spiel so extrem? Ist es jetzt eher die Optik, die Ausstattung oder habt ihr da wirklich jetzt Mechaniken drin entdeckt, wo ihr sagen würdet, Alter, sowas habe ich noch nie gesehen?
Tatsächlich, bei mir ganz klar die Atmosphäre. So.
Ja, also ich habe mir natürlich nicht so viel da angeguckt, weil man will es ja auch nicht, man will es ja nicht wegsparen. Ja, ich bin auch eher so ein Impulstyp. Wenn ich bei Kickstarter was sehe, dann gucke ich nicht bis ins allerletzte Teil und guck dann an, wer da wie was zu gesagt hat, sondern dann gönne ich mir erstmal einfach. Die Sachen wird mir eh auch später wieder ganz gut los. Aber erstmal, das Thema ist richtig geil, Dark, Evil. Ja. Dann erstmal, das Teil wird halt eben auf Deutsch kommen. Das ist für mich auf jeden Fall schon immer ein ganz großes schlagendes Argument, ordentlich dann da reinzubuttern. Es sind coole Miniaturen sind dabei, es gibt verschiedene Geschichtspfade und es ist halt eben so wie so ein großes Abenteuerbuch, was ich persönlich ziemlich geil finde. Und ja. Ich liebe halt eben Kampagnenspiele. Ich glaube, in meinem Leben noch keine Kampagne zu Ende gespielt. Und aber ja, ich liebe so, Kampagnenspiele und ich lebe auch in dieser Illusion, dass ich irgendwann alle diese Kampagnenspiele einmal noch spiele. Ich meine, wenn ihr Bock habt, kann ich mal ganz kurz hier nur mal kleinen Blick hier. Ja, Oathsworn Into the Deepwood kann ich, wenn ich mal kurz hier in meinen Kickstand reingucke. Aeon's Trespassers Odyssey, Etherfields Board Game, Midara, komplette Trilogie am Stissel. Das geht dann noch weiter mit Waste Night Second Edition. Oh, das Glory, das ist auch mal angekommen hier beispielsweise. D6 Dungeons Dice. Dames Danger und Dragons. Solomon Kane ist hier irgendwo auch noch. Da kriege ich auch ab und zu mal Updates, da gucke ich schon gar nicht mehr rein. Und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wann man das alles bügeln soll, aber ich freue mich irgendwie auf alles. Ne?
Day Night Z, Daniel. Nimm den gelben, Stefan. Nimm den gelben.
Day Night Z wird tatsächlich bald die spanische Version ausgeliefert und die englische ist dann auch gar nicht mehr so weit entfernt.
Jo, zum Thema, dass der Stefan auch mal spontan was backt, kann ich ja direkt mal einen lustigen Einwurf machen. Wir haben letzte Woche was gezockt und dann saß ich bei ihm. Dann sag ich, ey Stefan, hast du mal Colonies gesehen auf Kickstarter? Und er sagt, ja, ich weiß nicht, ist das das Elektro-Ding? Ich so, ja genau, hier, du baust dir eine Kolonie auf einem Planeten mit so Elektro-Teilen und das ist alles mit Chips und mit einer App und sieht richtig geil aus. Und Stefan sagt so, boah, ist doch schon teuer, ne? 200 plus Euro, so 240 mit Versand und allem drum und dran. Dann sag ich, aber Stefan, das ist Kickstarter-Exclusive. Und er, ja, komm, rein da. Weißt du, ja, da sind wir beide drin.
Das ist
drin.
Vollkommen bescheuert. Das Ding ist mit so Mikrochips und mit so LEDs. Ich bin mir sicher, da zockst du zweimal oder du hast noch nicht gezockt. Stellst ein ins Regal, dann holst du raus, dann ist da der Mikrochip-Fritte, dann da blinken die Lichter schon nicht mehr, da ist die App, dann stürzt
glaub
die
ganze
Zeit auf dem Ding ins Ab. Das wird der übelste Absturz, aber ich schwör's dir, Digga, die Kohle hole ich mir komplett bei dir wieder zurück.
Ich schwöre dir jetzt, Alter, das wird bei uns auf jeden Fall in den Top 5 landen. Das wird eine mega geile Erfahrung sein. Bevor ich dem Selçuk das Wort erteile, wollte ich auch nochmal kurz euch einen kleinen Einblick geben, worauf ich noch bei Kickstarter warte. Und am weitesten weg, das müsste jetzt aber auch bald kommen, ist unter anderem mein Reichbusters All-In. Ich hasse Kampagnenspiele, aber bei dem Setting konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich meine, wir laufen mit ein paar durchgeknallten Amis durch irgendwelche Schlösser in Deutschland und knallen da irgendwelche genmanipulierten Nazis ab und Nazi-Roboter und so. Also da habe ich mega Bock drauf. Dann, On Mars warte ich noch drauf. Dann die Erweiterung zu Anachrony. Dann auf Skytier, den MOBA-Verschnitt, der eigentlich jetzt zur Messe da sein sollte, der aber nicht kam. Dann auf Ikarion. Dann habe ich mich von dem Stefan auf dem Spiel hypen lassen. Und zwar fand ich bei Stefan richtig geil Escape the Dark Castle. Und da ich ja eigentlich alles mit Space geil finde und geiler finde, habe ich dann Escape the Dark Sector, also halt das gleiche Spiel im Weltraum, gebacken. Dann bin ich bei Dice Throne Adventures All In gegangen, Burgle Bros 2, Barbarians, ja, und das letzte ist jetzt Beyond Humanity Colonies. Das war bei mir so. Ja, hier Selçuk, hau du mal raus, was du noch sagen wolltest.
Wir sind jetzt wieder komplett abgeschwiffen. Ich weiß, ihr seid extrem die Kickstarter-Opfer, aber wir müssen mal wieder ein bisschen zurück auf das Thema, und da wollte ich vorhin noch mal was sagen zu der Tapestry-Geschichte und Era of Tribes. Ja, ist klar, dass jetzt beide Spiele in diese Zivilisationsrichtung reingehen, ne? Also Era of Tribes ja komplett und Tapestry versucht es, glaube ich. Ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe beide noch nicht gespielt. Era of Tribes habe ich mir jetzt auch relativ blind geholt, weil ich einfach den Autor extremst sympathisch fand und die ganze Idee und das Ganze sah für mich einfach geil aus. Im Nachhinein war ich aber so ein bisschen abgeschreckt von der Optik, von der Karte. Also die Karte fand ich jetzt so ein bisschen unübersichtlich. Als ich dann auch vor Ort war und es mir angeschaut habe, war dieses Gefühl nicht ganz weg. Dann habe ich mir das Regelbuch letztens einfach mal durchgeblättert und habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommen von der Eiserne Thron. Das sah für mich sehr, sehr kleinteilig aus, das Ganze. Und wenn man dann wiederum sieht, wie Tapestry im gleichen Jahr, zur gleichen Zeit mit einem Zivilisationsspiel kommt, also beziehungsweise Stonemaier Games, dann frage ich mich wirklich manchmal, wie kann das sein? Und jetzt schlage ich mal komplett um, wie kann das sein, dass im gleichen Jahr immer so viele gehypte Spiele gleichzeitig das gleiche Thema haben? Also eigentlich ist es nicht ein gehyptes Spiel, sondern es ist ein gehyptes Thema.
Ich antworte dir sofort auf diese Frage. Ich wollte es nur nochmal, weil wir es eigentlich zu Beginn machen wollten, uns das aber irgendwie durchgegangen ist, wollte ich ja sagen, nur für die Leute draußen, damit ihr auch mal ein bisschen Hinterblick hinter den Kulissen kommt. Wir haben es jetzt halt so gemacht, dass wir halt jeder unsere eigene Spur aufnehmen und wir sehen uns dabei trotzdem über Skype und wir versuchen halt, wenn jemand redet und danach was zum Einwerfen hat, versuchen wir es per Handzeichen uns ein bisschen zu melden, dass das hier alles ein bisschen strukturierter für euch läuft. Das kann natürlich manchmal dazu führen, dass, wenn jemand wartet, ob man noch was zu sagen hat, dass es zu einer kleinen Pause kommt. Aber ich denke mal, eine Pause ist dann doch unangenehmer, als wenn wir alle durcheinander reden. Und wir können natürlich jetzt, der neue geile Sound, den wir euch versprochen haben, der ist jetzt da. Wir können ihn aber jetzt auch selber noch nicht genau einschätzen. Das heißt, wir haben noch nicht den genauen Überblick. Wie krass sind jetzt irgendwelche Hintergrundgeräusche? Was stört? Es wird natürlich in den nächsten Folgen noch zu einem Feintuning kommen, wobei ich denke, dass es jetzt auf jeden Fall für euch schon deutlich angenehmer ist. Gerade wenn ihr es rein soundtechnisch konsumiert, ohne Bild und im Auto, dann ist jetzt schon mal dieser unangenehme Hall weg und ansonsten haut auf jeden Fall in die Kommentare, wenn da noch was anderes zu sagen gibt von euch. Ich greife jetzt mal auf Selçuks Frage ein. Selçuk, ich glaube, es liegt meistens daran, dass irgendwie ist es dann oft so, dass es irgendwie, dass jeder Jahrgang, sagen wir zum Beispiel, oder sagen wir, ja, jeder Jahrgang hat meistens so zwei Themen, die dominieren. Dann hast du, was weiß ich, zum Beispiel hast du dann in einem Jahrgang, hast du dann das erste halbe Jahr dominiert zum Beispiel Thema Western und dann was weiß ich, von Sommer bis Winter dominiert dann irgendwie das Thema Herbst in Brettspielen. Ich habe dann halt manchmal das Gefühl, dass wenn dann irgendwie irgendein erfolgreicher Autor dann irgendwie vielleicht zuerst damit kommt, dass zum Beispiel wie jetzt Tapestry, dass dann irgendwie so das Licht erblickt und dann ist das Thema hat Civilization, dass dann viele andere halt dann noch mit drauf springen. Ich kann es manchmal nicht sagen, wobei ich mir dann auch denke, ey, so ein Spiel zu illustrieren dauert ja ewig. Aber es kann aber auch irgendwie nicht so ein Zufall sein, dass jetzt zum Beispiel in dem Jahrgang jetzt auf einmal 6 Spiele rauskommen, die ein allerselbe Thema haben. Also gerade auf der Messe. Was war jetzt, ihr könnt ja alle nochmal kurz reinrufen, was war jetzt auf der Messe? Da war doch irgendein dominiertes Thema. Was war es mal? Unter Wasser?
Bienen, oder
was
Digga. War's?
Ich wollte es gerade sagen.
Genau, Bienen. Ja. Dann denke ich mal,
Bienen, ja.
Ist das ein Zufall?
Nein,
oder?
Auch erstmal war das gar nicht. Es gab insgesamt, glaube ich, 1500 neue Spiele. Davon waren dann 4 mit Bienen. Und irgendjemand hat dann gesagt, ja. Alter, es gibt hier fette Bienenplage dieses Jahr.
Deswegen.
Also wirklich, da hat es wahrscheinlich eine höhere Space-Plage gegeben als alles andere.
Ja, Selçuk.
Ich wollte es gerade auch sagen, Stefan hat da auch vollkommen recht, bei so vielen Neuheiten jedes Jahr kann es gar nicht sein, dass ein Thema so krass dominiert. Also man will gar nicht, wenn man mal alles zusammenzählt und einfach komplett auseinander nimmt, wird man wahrscheinlich am Ende mehr Landwirtschaftsspieler haben als alles andere. Nur als Beispiel, ich weiß es jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht rauskalkuliert. Aber ja, wenn dann aber mal so ein besonderes Thema wie zum Beispiel jetzt Bienen aufkommt und es gab vorher nicht wirklich viele Bienenspiele, dann kommt es natürlich sofort so rüber, als wäre das Messethema Bienen.
Ja, nee, das stimmt schon. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt dieses Jahr irgendwie ungewöhnlich viele Zivilisationsspiele gab. Also außer, dass jetzt gerade zufällig Tapestry und Era of Tribes da zwei gefragte Spiele waren, die ein ähnliches Thema hatten, wobei, glaube ich, Tapestry, ohne es jetzt gespielt zu haben, und Era of Tribes spielerisch Welten auseinanderliegen. Das, was ja schon eher mal gehypt wird, sind Mechanismen. Also ich weiß noch, wie das mit dem Legacy-Wahnsinn losging. Und du hattest dann wirklich auf das Folgejahr auf der Messe das Gefühl, dass es fast kein Spiel gab, von dem es keine Legacy-Variante gab. So, das finde ich dann teilweise schon echt krass.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass es ist eins zu eins dasselbe wie mit Computerspielen, dass du dann halt siehst, so, hey, jetzt gab es dann diesen PUBG-Hype mit Battle Royale Games, dann kam noch Fortnite, das war auch mega erfolgreich, und ab dann, dann gab es keine Zügel mehr. Jedes Spiel Battle Royale.
Es gibt aber kein besseres als PUBG Battle Royale, muss man an dieser Stelle auch einfach mal ganz kurz sagen. Leute, wir haben jetzt eine halbe Stunde um. Irgendwie hat man nicht noch ein anderes Thema in der Pipeline?
Ich wollte nur
eine Sache zu Kickstarter noch, weil wir das eben noch hatten, weil ich finde, dass dieses ganze Thema Kickstarter, dieses Thema Hype und Hype Train nochmal auf ein neues Level gehoben haben und zu einem Geschäftsmodell gemacht haben, weil wenn man sieht, wie diese Kampagnen teilweise halt aufgezogen sind und bewusst darauf auch setzen, dass man ja auch in seiner Freundesliste dann sieht, irgendwie, boah, der ist jetzt eingestiegen und der ist jetzt eingestiegen und guck mal, was es da noch für Content gibt und was es noch für Stretch Goals gibt, und der Hype, der wird dann künstlich immer weiter angeregt, und also ich finde so, gerade Kickstarter sind da so ein Parade.
Weißt du, woher das adaptiert worden ist? Das ist eigentlich ganz schlau gemacht worden, also ich behaupte jetzt mal, die These steche ich jetzt einfach mal auf, dass das auch aus dem Computerspielbereich eigentlich kommt. Diese ganzen Hack-and-Slay-Sammelspiele, Rollenspiele, wo man Sachen klar macht, wo man Achievements klar macht, ne? Und dann hast du dieses Ding und da wird wieder das nächste Ding geknackt und das nächste Ding. Ja. Du verfällst quasi in so eine Suchtspirale und gönnst dir noch, und jetzt gibt es da noch ein Add-on, und dann gönne ich mir das halt eben auch noch. Ich kann mich da selber nicht von freisprechen. Ich bin ja auch eher so ein All-In-Käufer und habe hier eigentlich, ich weiß gar nicht, ich kann, glaube ich, an einer Hand Spiele abzählen, wo ich die Erweiterung überhaupt jemals ausgepackt habe, obwohl man ja immer die Angst hat, dass man irgendwas verpasst und dann volles Programm da reinstiefelt.
Ja, das stimmt.
Immer so. Immer.
Obwohl ich auch sagen muss, ich hatte bei, also wenn, zumindest wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich hatte bei Kickstarter auch noch keine riesen Enttäuschung, obwohl doch, okay, Subterra war jetzt nicht so der Brüller.
Okay.
Aber ansonsten war da jetzt kein kompletter Reinfall.
Aber wahrscheinlich dann auch nur persönlich für dich, weil so schlecht kommt es ja, glaube ich, gar nicht weg online, oder?
Kann sein, nur für mich. Das ist ja das, was ich eben meinte. Das ist halt die Erwartungshaltung, die man hat. Und das, was man nachher als Spiel auf dem Tisch hat, und die Erwartungshaltung, die ich halt bei dem Spiel hatte, dass man sich da in dieser Höhle befindet und sich aus dieser Höhle rauskämpfen muss, dass es da Monster gibt und was weiß ich hier und da, das kam halt einfach nicht so rüber, sodass ich gesagt habe, nö.
Ich kann mich nur erinnern an eine Kickstarter-Talk-Folge, die wir gemacht haben, da war das Ding noch in der Auslieferung, oder es war gerade bei Kickstarter Online, wie geil wir uns da Schmackofatz geredet haben auf dieses, auf dieses Game. Und, und das ist eine Höhle und wie hat so einen bestimmten Skill und da sind irgendwelche Monster drin und die Höhle stürzt ein, wir müssen da raus und die Batterie für unsere Lampen und mega krass.
Ja, ich glaube, Kickstarter-Kampagnen kann man dann genauso gut vergleichen wie mit so Essenswerbung von so Fastfood Restaurants. Wenn man diesen Burger auf diesem Foto sieht, dann denkt man sich so, alter Vater. Und dann packt man das Ding aus, dann sieht das aus wie hingeschissen. Ne?
Ja, meistens ist es aber wirklich auch geil.
Ja, schmeckt geil, sieht aber nie geil aus. Okay, pass auf, bevor wir jetzt zur nächsten Frage unserer Community kommen, habe ich aber noch eine Frage an euch. Ist auch eine ganz kurze, da kann jeder vielleicht so 3-4 Sätze zu sagen. Was waren denn jetzt so im Nachhinein die 2-3 Games, auf die ihr euch vielleicht gefreut habt oder die vielleicht spontan in euren Einkaufswagen gelandet sind auf der Messe und die ihr auch richtig geil fandet?
Jetzt dieses Jahr?
Dieses Jahr, genau. Da fang du einfach mal an, Daniel. Was waren so deine 1, 2, 3 Highlights?
Also das ein Highlight kam auch relativ überraschend. Das ist ein kleines Game. Ich habe es auch nur gekauft, weil ich neben dem Thomas stand, der das da auch gekauft hatte. Und zwar war das bei Cosmos. Das heißt, die Crew reist gemeinsam zum 9. Planeten oder irgendwie sowas. Ist ein kleines Stichkartenspiel, aber das Ganze kooperativ. Und das Ding hat mich echt überrascht, weil es macht unglaublich Laune und hätte ich nie gedacht, dass das wirklich, also da bin ich mehr als positiv überrascht.
Ich will das jetzt kaufen. Du hast es mir heiß gemacht.
Ja, das ist ganz cool gemacht. Du bist halt in einem Raumschiff und es gibt 50 verschiedene Missionen, die man dann spielen kann und muss halt dann kooperativ versuchen, diese Missionen zu lösen. Era of Tribes.
Jo, Stefan, was mit dir?
Bei mir ist schwierig. Ich habe viel von dem ganzen Krempel, also ultra viel Zeug rausgeschleppt und fast alles davon noch überhaupt gar nicht gespielt. Deswegen muss ich gerade auch mal so ein kleines bisschen in mich gehen. Powerpuff's Ladder war ja mein so ein kleiner Geheimtipp. Das habe ich auf jeden Fall schon gezockt. Das hat mir mega Bock gemacht. Und ich habe hier nebenher so mein Handy in der Hand, um mal so ein bisschen zu gucken. Sonst habe ich, on Mars hatte ich ja das Glück, dass ich eine der ersten Vorab-Exemplare bekommen habe. Das hast du ja auch schon mitgezockt, Chris. Das ist
mega.
Ein mega, mega gutes Spiel. Das ist mein erster Vitaler Serda. Da geht man ja erstmal so ein bisschen vorsichtig irgendwie ran, weil alle denken, das ist Gallerist und weiß ich nicht, alles ist irgendwie so verkruckt.
Jetzt bin ich gerade sehr traurig, dass ich es noch
nicht. Wir hatten das Spiel gewonnen, Stefan.
Du hast es, glaube ich, gewonnen, aber wahrscheinlich wieder mit Beschiss, wie sonst auch.
Ich wollte es nochmal hören.
Ja. In letzter Zeit hat der Chris mal einen guten Lauf und kriegt aber immer so einen kleinen Überflieger. Der wird dann aber erstmal wieder 2 Monate nicht eingeladen.
Klappt ja nicht, wir verbringen Silvester zusammen, also ne, da wirst du wieder abgeledert. Selçuk, hast du noch irgendwelche Highlights von der Messe?
Ja, ich musste ehrlich sagen, alles, was ich mir vorgenommen habe zu kaufen, ja, davon ist meistens vieles wieder rausgeflogen und Era of Tribes habe ich mir geholt, weil ich es auf jeden Fall auch schon vorbestellt hatte, habe es aber noch nicht auf den Tisch gebracht. Was für mich aber eher so ein spontan Langzeitwunsch war und den ich mir dann auch geholt habe, war Chimera Station.
Cool. Moment, Korrektur. Mega, ich hab's mir geholt und du hast es mir übelst abgeschmatzt. Hast es mit deinen Boys jetzt endlich mal gespielt. Die Abmachung war nämlich, wenn die es kacke finden, kriege ich es zurück.
Ich habe gerade gesagt, ich hab's mir geholt. Da hab ich's dann auch
geschossen. Ja, oh Mann. Ey.
Und wir haben's gezockt, ja. Es ist gut angekommen. Das Einzige, was passiert ist, ist, der eine hat sich bei uns den Finger eingeklemmt bei diesem Mechanismus, dass
du die Dinger zusammen. Ab wie vielen Jahren ist das?
Und dann hat er erstmal, das Ding hat wirklich sehr komische Klickmechanismen.
Solange es nur der Finger war, ist doch gut.
Kinderspielzeug. Figuren, ja. Auf jeden Fall, nee, das Spiel an sich kam mega geil an. Ich feiere es auf jeden Fall. Wird auch bei mir bleiben. Und ansonsten habe ich noch The Crew. Das war eher so ein spontan Ding. Jeder hat es gefeiert. Ich hab nur gehört, dass es ein Stichspiel ist und dachte mir, komm, nimmst mal mit, machst ja nicht viel falsch. Es ist auch wirklich günstig gewesen. Und hast du irgendwie gefühlt in jedem Einkaufskorb beziehungsweise in jeder Tüte gesehen. Deshalb The Crew. Und wir haben es auch schon gezockt. Thematisch gesehen, ja, braucht man jetzt wirklich nicht über ein Thema zu reden. Das wurde jetzt einfach draufgeklatscht. Also Chris, brauchst jetzt nicht zu erwarten, dass du da jetzt mega die Space-Odyssee damit erlebst, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides, cooles Stichspiel und umso mehr Spieler dabei sind, umso schwieriger ist es. Wir haben es zu viert gespielt und waren, glaube ich, bei Level 5 oder 6 und haben uns schon wirklich krass schwer getan. Also es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, aber mega cooles Spiel und ich denke mal, es wird auf Langzeit gesehen auch einen großen Erfolg haben, vor allem, weil es eben auch so günstig ist.
Ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe auch gerade extra mal über mein Regal geschaut, was denn so dieses Jahr meine Highlights waren. Die größte Überraschung für mich war Raccoon Tycoon, muss ich sagen. Aber es war jetzt auch, glaube ich, nicht eine direkte Neuauflage. Ich glaube, die gab es letztes Jahr schon zu kaufen, war auch ein Kickstarter. Aber ist ein mega geiles Spiel. It's a Wonderful World hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Stimmt.
Und
wirklich auch sehr gut.
Einer der, was ich auch mega fand.
Sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz da reingrätschen, ja?
Ja, okay, komm.
Also, It's a Wonderful World, das ist eins der Spiele, die viel zu overhyped waren und es ist ein übelstes Schrottgame und jeder,
was?
Ja, auf jeden Fall, wir haben es auf jeden Fall gezockt und da sieht man mal wieder, was für kleine Pimmel ihr beide seid. Kommt, lasst hier immer ständig auf YouTube und im Podcast, was für geile Brettspieltypen ihr seid und was für geile Spiele ihr backt und was für geiles Zeug ihr habt. Und dann hast du, da draftest du richtig räudig einfach nur Karten rum, verschrottest die und nimmst dann das farbige Klötzchen und legst auf die andere Karte und wenn dann da genug Klötzchen drauf sind, dann nimmst du dir ein paar Siegpunkte da rein. Das ist doch das allerletzte Spiel, was es dieses Jahr auf der Messe gegeben hat. Und ihr beiden keult euch da heftig ein auf dieses Ding weg.
Hast du nicht noch gesagt, nee, das war heftig, okay, Alter?
Ja, aber ich habe hab da nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Ich wollte dich ja jetzt auch nicht kränken, weil du bist ja immer traurig, wenn du deine super geilen Spiele da rausholst. Und dann immer sagst, und Digga, wie war's? Immer schon, weißt du so. Und zwischendurch fragt er auch schon mal so ganz unsicher, und Digga, wie findest du es überhaupt? Weil hat er immer Angst, dass ich die Sachen dann zerreiße. Aber ganz im Ernst, Leute.
Spacko, das Ding.
Und hat er sich dann noch auf Französisch gegönnt, hat in der Schule früher immer nur gefehlt, der Typ, ja. Keinerlei Fremdsprachen kennt.
Ich habe ein besseres Abi als du, Spacko.
Ja, klar, du hast ein Abi, das ist das Straßenabitur.
Ey, warte, ey, bevor du es weiter aufs Spiel zerreißt, ich wollte noch einen Titel nennen und eine Erweiterung und zwar Marvel Champions habe ich jetzt schon dreimal gespielt und ich finde es richtig, richtig, richtig fett, hat mir auch deutlich Spaß gemacht und die War Chest Erweiterung ergänzt das Spiel wirklich perfekt mit einem coolen neuen Mechanismus, also bisher eigentlich alles, was ich mir gekauft habe und noch ausprobiert habe dieses Jahr, war für mich auf jeden Fall auch ein Erfolg. Daniel?
Nochmal ganz kurz, bei der Messe fällt mir auch gerade ein mit Hype-Titel und dann doch die Enttäuschung, das war bei mir, ich habe jetzt leider schon den Namen vergessen, Stefan, wie hieß das, was wir noch gespielt haben, der geistige Nachfolger von Mysterium?
Obscurio, auch übelstes Fuck-Game.
Ja, Obscurio, ja, ja, also das hat
nicht gut.
Das, nee, ich fand's
kannst beim, kannst meins kaufen, nicht, Chris?
Gar nicht, teuer. Gar nicht.
Mir hat's, mir, für dich 35 Euro.
Nicht wirklich gut gefallen. Okay.
Ist ja, auch auf Französisch, das passt dir doch ganz gut. Bis er wegen jetzt in meiner Fullword gerade im Training.
Also ich merke schon, wir brauchen eigentlich kein zweites Thema mehr anzustoßen, deswegen mache ich bei dem Thema jetzt einfach mal weiter. Und würde mal gerne fragen, ihr seid ja alle, oder ich weiß nicht, ob Chris auch dabei ist, aber ihr seid ja eigentlich alle Terraforming Mars Fans.
Yes.
Und da ist doch auch dieses Jahr der 740. Die 740. Erweiterung rausgekommen, Aufruhr. Ich habe sie mir mal kurz ein bisschen angeschaut gehabt und habe dann nur gesehen, dass da eine Art Area-Control-Mechanismus mit dabei ist und dachte mir, oh Mann, Alter, die Leute werden es wieder in Massen weiterverkaufen, weil es einfach wieder, ja, einfach nur des Namens wegen so gut über den Tisch gegangen ist. Aber zu meiner Überraschung habe ich viel Gutes gehört. Deswegen würde ich mich mal...
Pass auf, ganz kurz, ich muss vorgreifen, Chris. Der Witz ist ja wieder, es konnte ja wieder gar nicht in Massen gekauft werden, weil ja auf der Spiel nur ein paar Exemplare, eine Handvoll Exemplare gab und erst im November, man kann aber es schon vorbestellen und im November wird es dann quasi dann irgendwie verschickt. Ist auch wieder so eine, ich weiß es nicht.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch halt eben, natürlich, wir wollen die Sachen halt eben auf Deutsch.
Auf Englisch war es da.
Ich habe es mir tatsächlich nicht gegönnt, werde es mir aber mit Sicherheit natürlich auch gönnen. Habe ich Bock drauf. Und ich muss sagen, ich habe auch nur Gutes davon gehört. Allerdings, man weiß ja auch, okay, die Leute lügen ja auch immer ganz viel.
Sie haben ihr Geld nicht in den Sand gesetzt, so die Art.
Stefan, willst du noch was sagen? Oder
nee, erst ruhig, ich bin raus für heute.
Okay. Ja, also ich kann halt dazu nur sagen, dass ich bisher auf den Messen oft mal drüber nachgedacht habe, mir die neuen Erweiterungen zu holen. Ich aber es nicht eingesehen habe, wirklich da eine halbe Stunde anzustehen jeden Tag, irgendwie, um mir dann da irgendwie an meine Erweiterung zu kommen, weil diese künstliche Verknappung irgendwie da ist, um das Spiel noch mehr gehypt zu bekommen. Und ich die Messe lieber genießen will, als irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in der Schlange zu stehen. Deswegen habe ich drauf geschissen. Und im Endeffekt wurde ich auch irgendwie bestätigt, weil ich habe jetzt im Nachhinein schon öfter mal die Gelegenheit gehabt, es mir vielleicht im lokalen Händler nebenan zu bekommen. Was ja auch, glaube ich, für die ganzen Lokalen manchmal schwer ist. So wie ich das mitbekommen habe, kommen die auch gar nicht so einfach immer daran, die Sachen zu verkaufen, zumindest die Deutschen. Und bestellt habe ich es mir dann auch nicht, weil ich nicht so heiß drauf war. Ich habe mich halt mit den ganzen Erweiterungen auseinandergesetzt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich persönlich habe das beste Erlebnis mit Terraforming Mars nur mit der Preludium-Erweiterung, weil ich finde, das bringt ein schon sehr solides und sehr cooles Grundspiel, macht nochmal ein paar Bonis, wie man schneller rauskommt und direkt ein paar mehr Ressourcen hat und alles. Ich habe schon mit allen Erweiterungen zusammen gespielt, jetzt bis auf die neueste. Fand ich auch gut. Ich finde aber ehrlich gesagt, so Vanilla mit der Preludium ist für mich schon wirklich am geilsten. Und ich muss auch sagen, ich spiele das Spiel nicht so oft, dass ich diese ganzen Erweiterungen brauche. Also
jetzt reden wir hier über Terraforming Mars, da wollt ihr mich eigentlich verarschen. Der Typ hat doch schon genug Werbung gekriegt für dich uns.
Ja gut, dann, okay, Stefan, reicht. Möchtest du ein anderes Thema anstoßen? Dann gönn dir.
Nee, der Seltschuk darf sich gönnen.
Okay, Seltschuk, gönn dir.
Ja, Leute, dann würde ich sagen, springen wir mal rüber. Der Nils hat was extrem Interessantes geschrieben. Der hat einfach mal so in die Runde gefragt. Der Brettspielmarkt, wie ist die Zukunft? Wie wird sie sich entwickeln? Und geht der Boom so weiter? Oder kommt die Rezession? Diese Flut von Brettspielen geht doch garantiert irgendwann über die Nachfrage hinaus. Kommt denn da, beziehungsweise kommt dann der große Abschwung? Wer möchte?
Also ich finde, also es wird ja von Jahr zu Jahr kommt immer mehr. Ich meine, irgendwann muss ja irgendein Stopp erreicht sein halt. Wenn, das kann ja keiner mehr kaufen. Und ich finde, es leidet ja auch jetzt schon, heute schon. Mechanismen sind ähnlich, Spiele sind ähnlich, die Themen sind ähnlich. Ich finde, die tun sich alle schon total schwer damit, überhaupt mal was Innovatives zu erfinden. Wirklich innovativ fand die Exit-Geschichten letztes Jahr waren innovativ, Legacy war innovativ und das Storytelling von Time Stories fand ich innovativ. Und seitdem vermisse ich wirklich mal irgendwie was wirklich super Nices, Cooles. Und sogar beim Deutschen Innovationspreis, den ja jetzt der Friedhelm Merz Verlag auch jedes Jahr gibt, selbst da die Spiele sind ja auch eher so wenig innovativ aus meiner Sicht der Dinge. So.
Genau deswegen hast du auch Colonies gebacken.
Ja, mag sein, das ist vielleicht das neue innovative Ding. Ich glaube, ich habe dafür, keine Ahnung, wie viel, $300 irgendwelchen Elektroschrott dir gebacken, der dann 2023 irgendwann halt eben erst ankommt. Sicher irgendwann, ich meine, ich denke mir auch nur, ich habe so viel Scheiß hier stehen. Wie viel Scheiß soll ich mir noch kaufen und noch hier reinstellen? Ich krieg das doch jetzt schon alles nicht gespielt. Also Brettspiellust ist auch ganz oft Brettspielfrust.
Weißt du, was mir krass aufgefallen ist? Ich hatte auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Autor, der mir gesagt hat, heutzutage ist einfach an Erweiterungen verdient. Und da muss ich ihm echt recht geben, Alter, wenn ich mir so anschaue, was für Erweiterungen oder beziehungsweise was für Erweiterungen verlangt wird und wie viel Erweiterungen verkauft werden, das ist einfach heftig. Und manchmal gucke ich so in mein Regal rein und ich meine, mein Regal ist jetzt wirklich nicht groß. Also ich habe gerade mal knapp an die 70 Spiele. Aber wenn ich mal zusammenzähle, wie viel Erweiterungen ich alleine für diese 70 Spiele habe, das ist schon so ekelhaft viel, wo ich mir manchmal denke, Alter, komm, schmeiß einfach alle Erweiterungen raus, die du hast. Hab nur noch Grundspiele und du tust dir echt was Gutes, Alter. Und so sehe ich irgendwie die Entwicklung im Moment. Es wird, ich meine, wir brauchen jetzt TM nicht nochmal zu nennen, aber TM hat es einfach krass vorgemacht, Terraforming Mars. Die hauen einfach eine Erweiterung nach der anderen raus. Das ist Cash-Grabbing hoch 1000, Alter. Ja, Chris.
Ja, also das ist halt auch so ein Ding, ne? Ich habe das Gefühl, dass sich das irgendwie langsam der Brettspielmarkt von EA Games oder so abgekupfert hat und zwar irgendwelche Spiele rausbringt, die dann nur zu 60% fertig sind und die dann eigentlich jeden Monat oder alle zwei Monate mit weiteren Erweiterungen irgendwie ergänzen, bis das Spiel dann nach vier Erweiterungen irgendwie erstmal wirklich komplett ist, ne? Klar, gibt's dann so eine Cash-Cow vielleicht wie Everdell, wo dann Erweiterung für Erweiterung für Erweiterung rauskommt, wo dann das Game gemolken wird und durch die Erweiterung vielleicht nicht besser wird. Aber dann gibt's auch Spiele, die noch nicht vollständig sind und die erst durch Erweiterungen vollständig werden. Wie, nehmen wir mal die ganzen LCGs zum Beispiel. Da kriegst du dann eigentlich mal eine Box, wo du nicht mal vernünftige Starterdecks hast, weil die guten Karten noch jede gute Karte nur einmal dabei ist, dass du theoretisch dir drei Grundboxen kaufen musst. Ist jetzt zum Glück, finde ich, bei Marvel Champions ein echt faires Pack, wie das da gebalanced ist mit den Karten. Aber wenn ich es mal zum Beispiel mit Netrunner sehe oder so, da habe ich mir dann die Netrunner-Box dreimal gekauft, weil die Grundbox, weil ich halt Sachen brauchte. Und ich finde, dass langsam, es wird sich immer weiter rangetastet an die Käufer, wie weit kann ich gehen, bis irgendwann mal die Bombe platzt, weil am Anfang, wenn man mal früher, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, dann hat man für eine Erweiterung noch 10 Euro, 15 Euro, mal 20 Euro bezahlt. Und jetzt langsam ging es dann so in den Bereich, dass eine Erweiterung immer 30, 40 Euro kostet. Wenn man dann aber die Box aufmacht, ganz oft hast du einen riesigen Karton und nur ein ganz kleines Kartendeck drin und dann, jetzt finde ich, zwei Verlage haben den Vogel abgeschossen. Ich meine, das kann jeder sehen, wer will. Da ist für mich aber die Grenze definitiv überschritten. Zwei Spiele, die ich liebe, wo ich mir die Erweiterung nicht für gönnen werde, ist einmal Foodchain Magnat oder Magnet oder wie auch immer, wo die Erweiterung genauso teuer ist wie das Grundspiel, was dann halt auch nochmal 70, 80 Euro ist, was schon heftig ist für eine Erweiterung, wo nur Karten drin sind und ein bisschen Pappe. Und den Vogel abgeschossen dieses Jahr hat für mich Roar for the Galaxy, wo das Grundspiel 35, 40 Euro kostet und die Erweiterung auch 70, 80 Euro, wo ich mir denke, Alter, ey, es ist scheißegal, wie viele Module da drin sind und was weiß ich nicht, aber du kannst auch nicht eine Erweiterung für doppelt so viel verkaufen wie das Grundspiel. Also da wird es irgendwann knallen, das ist meine Meinung. Und da wird der Trend sich auf jeden Fall noch in eine ganz andere Richtung entwickeln, denke ich.
Ja, die Preise sind ja vor allen Dingen das, was man auch merkt, was dann teilweise anzieht, weil also selten kriege ich noch Spiele, die mich jetzt interessieren, unter 50 Euro. Also das ist, wenn das einhergeht mit steigender Materialqualität oder Materialumfang, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, teilweise ist das gar nicht so. Und dieses Interesse sorgt natürlich, wie du eben schon sagtest, Chris, auch dafür, dass vielleicht auch Spiele auf den Markt geschmissen werden, die noch gar nicht 100% fertig sind oder denen es vielleicht gut getan hätte, wenn man nochmal ein Jahr redaktionell da dran gegangen wäre oder sonst irgendwie sowas. Aber es ist jetzt halt Messe, es ist jetzt gerade irgendein Thema angesagt und dann muss ich dieses Spiel jetzt halt auch raushauen, um es auf den Markt zu kriegen. Und dieses Sättigungsgefühl, das man manchmal hat, das habe ich teilweise auch schon bei Kickstarter, wo dann wirklich Sachen sind, wo ich mir denke, ja, und wenn du da jetzt noch 500 Miniaturen reinpackst, das Spiel wird jetzt dadurch dann nicht
klar.
Besser. Also es wird einfach nur versucht, über schiere Masse zu verkaufen. Und ich glaube, da kommt irgendwann der Punkt, wo der Markt gesättigt ist und wo die Leute auch sagen, nee, da habe ich jetzt keinen
Bock. Ja, die Frage ist halt auch immer so, denkt ihr, weil es ja auch generell jetzt um den Markt geht, denkt ihr, dass die Verlage immer komplett ehrlich sind? Weil ich habe manchmal das Gefühl so, ich zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Black Angel. Mir hat Black Angel sehr gut gefallen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ey, das ist halt komplett Müll, das ist noch nicht zu Ende gedacht, da gibt es super viele Fehler. Aber das Team von Black Angel hat, glaube ich, gesagt, das war 6 Jahre oder so im Playtesting, ne? Und keine Ahnung, wie viele tausende Stunden. Und wo dann Leute gesagt haben, Alter, das niemals war das Ding 6 Jahre im Playtesting, weil dann wären das und das definitiv rausgefallen und man hätte das ein bisschen anders gemacht. Das ist halt so die Sache, ne? Man wird auch sehr oft belogen, genau wie dann auch bei Kickstarter zum Beispiel der Trend. Wie du sagtest, Daniel, dass Stretch Goal für Stretch Goal da reingestopft wird, die aber hinterher null Mehrwert geben, weil sind wir mal ehrlich, ich habe noch keine einzige Kickstarter-Kampagne gespielt und, Spiel, nicht Kampagne, und ich kenne auch keinen, der einmal von nur einem Spiel, was viele Stretch Goals hatte, das ganze Material ausgereizt hat.
Ja, letztendlich ist es ja teilweise auch so, dass du das Gefühl hast, okay, es wird jetzt eine abgespeckte Version in den Basispledge gepackt und erst durch die Stretch Goals oder so kommt das Spiel in den Ursprungszustand, so wie es eigentlich soll. Und das ist halt irgendwie, ich weiß es nicht, ich finde es auf jeden Fall.
Ich kann es halt nur sagen, von dem Kosmos, in dem wir uns bewegen und in unserer Facebook-Gruppe ist es halt so, dass ich mitbekomme, dass der Trend sich wirklich immer mehr dazu entwickelt, fast nur noch Geld auf Kickstarter zu lassen. Wir haben zum Beispiel jemanden in der Gruppe, Mirko heißt der, der gesagt hat, bei ihm ist es glaube ich schon 2 Jahre her, dass der mal sich im Retail wirklich ein Game gekauft hat. Der lässt wirklich sein ganzes Game halt bei Kickstarter, ne? Weil es halt das Ding, du kriegst halt bei Kickstarter einfach viel mehr für dein Geld, aber im Endeffekt ist es eigentlich nie so, dass man das Zeug braucht, aber man lässt sich halt davon blenden, weil, ja, wenn du jetzt...
Ja, mache ich ja auch. Geht mir ja genauso.
Ja, aber du kriegst die cooleren Spiele einfach da, Digga.
Ja, aber
kommst du sonst nicht dran. Kingdom Death Monster, wie heißt denn das neue? Aeons Trespass Odyssey, was da jetzt kommt. Dann dieses Oathsworn, das sind doch nur geile Sachen. Chronicles of Drunagor, Age of Darkness. Keine Ahnung, jeder, der nur im Retail den 7. Uwe Rosenberg kauft. Der Schlag hat jetzt natürlich mit den Ohren, hat gar keine Ahnung, wovon ich rede, weißt du. Aber das ist Zeug und da erlebt man halt eben Geschichten beim Spielen. Und das ist doch das, was ich mir wünsche, ja, dass ich eine richtig geile Geschichte erlebe, dass ich da eine Charakterentwicklung irgendwie habe. Das ist doch all das, was in Serien und Filmen einfach so gibt. Das hast du bei so einem Euro-Ding nicht. Spiele ich auch gerne mal, aber momentan habe ich es einfach so ein bisschen über und würde einfach wieder mal gerne Monster schnetzeln, Helden aufleveln und dirty Abenteuer erleben, so, ne?
Ja, da ist halt auch einfach noch ein bisschen mehr künstlerische Freiheit auch als so auf dem klassischen Verlags-Brettspiele-Markt jetzt bei Kickstarter.
Also bevor ich jetzt im Seldschuk noch das Wort erteile, weil er auch noch was sagen wollte, kann ich als abschließende Meinung für mich sagen, ich denke, dass man klar separieren muss, also dass man den Markt klar in zwei Gruppen teilen muss. Und ich würde quasi dann wirklich, ich sag jetzt mal, wir Geeks sind die eine Sparte. Und dann, ich meine, die normalen Käufer und die normalen Messegänger sind die andere Sparte, ne? Ich denke mal, dass diese normalen Messegänger, ich sag mal, die normalen Familienspieler und die ganzen Euro-Leute, dass sich das, denke ich mal, alles so beibehalten wird. Und dass, denke ich mal, wir immer mehr in Richtung Kickstarter getrieben werden. Ich denke mal, dass sich da auf jeden Fall der Markt schon verändert und dass sich vielleicht da auch gewisse Verlage noch mit auf den Zug springen werden, dann doch, obwohl sie es gar nicht nötig hatten, und dann doch vielleicht ihre Spiele über Kickstarter releasen, da dann ein bisschen mehr Stretchholes reingebacken werden. Aber ich denke nicht, dass es da eine große Ebbe gibt. Ich denke mal, es liegt auch viel in unserer eigenen Psyche, wann wir wirklich endlich mal für uns einsehen, hey, wir haben jetzt wirklich genug Kram da und wir haben wirklich genug geilen Kram da, der so fett ist, dass wir ihn am liebsten jeden Tag mehrmals spielen würden, und wann wir dann endlich mal aufhören zu kaufen, weil ich meine, die Grenze ist bei uns schon lange überschritten, ne? Aber das ist halt so, ich denke mal nicht, dass sich die Szene ändern wird oder der Markt, sondern dass sich vielleicht eher die Leute, die dann irgendwann mal die Einsicht haben, dass die sich ändern. Aber Seldschuk, was sagst du denn?
Ja, ich habe jetzt schon wieder, ich habe schon wieder gemerkt, dass wir wieder Richtung Kickstarter gehen. Deswegen möchte ich da jetzt auch mal was dazu sagen. Ich meine, Kickstarter ist ja dafür bekannt, dass sie einfach erwachsenere Themen ansprechen. Also einfach vielleicht ein bisschen mehr Dirty Shit, einfach mehr Geschnetzel, mehr Blut, mehr nackte Haut. Da wird einfach gezeigt, Alter, das können Brettspiele auch. Jetzt stellt sich die Frage, bei Kickstarter ist es ja so, dass aber so ein Spiel dann am Ende auch niemals $50 kostet. Wenn du bei Kickstarter für 50, 60, 70 Dollar ein Spiel backst, dann sind es meistens Spiele, die aussehen wie vom Retailmarkt. Nimmst du aber ein Spiel, die ihr jetzt da aufzählt, von den ganzen Tainted Grails bis zu Kingdom Death Monstern, dann hast du da einfach ein erwachseneres Thema. Ich meine, das neue Cthulhu Death May Die, es sieht ja auch erwachsener aus. Ist jetzt auch, war das eigentlich von Kickstarter?
Ja, vorher? Simon.
Frage so in die, ja. Okay. Da siehst du ja, es funktioniert schon. Du kannst das schon retailmäßig verkaufen. Aber woran liegt es, dass solche Spiele oder dass Verlage sich an solche Spiele nicht rantrauen? Ist es, weil der Preis zu hoch ist für den Retailmarkt? Oder wirklich, weil die Themen einfach zu erwachsen sind?
Du siehst ja an Death May Die, das ist direkt das perfekte Beispiel. Da kannst du auch von demselben Trupp kannst du auch nochmal Rising Sun mit einwerfen. Die Dinger kommen danach auch in den Retail, aber es sind so abgespeckte Packungen, dass es teilweise echt eine Frechheit ist. So, das sind halt Dinger, die kosten dann, Death May Die und Rising Sun kosten das, glaube ich, dasselbe Retail, wie es bei Kickstarter gekostet hat. Aber glaub mir, da ist eine Arsch viel weniger Zeug drin. Ne, also die trauen sich dann schon. Aber ich habe dann manchmal das Gefühl, dass dann dieser ganze Hype, der wird dann generiert, zum Beispiel Rising Sun, und alle Leute sehen die Fotos auf Instagram und Facebook und wissen, wie geil das Spiel ist. Und dann kaufen sich das Spiel Retail und checken hinterher so, da ist ja die Schildkrötenmarker, die ja noch fett aus Plastik waren, von dem Schildkrötenvolk, die sind ja hier aus Pappe, Alter. Was ist das denn für eine Kacke? Und das ist halt so, das wird dann manchmal auch gar nicht kommuniziert. Ja. Na, Daniel, was sagst du?
Ja, aber das ist doch eigentlich logisch. Also ich meine, ich finde das an sich finde ich jetzt nur nachvollziehbar, weil wenn du das Spiel dann in den Retail bringst und einer ganz anderen Käufergruppe darbietest, die dieses ganze Zeug gar nicht brauchen, denen das vielleicht auch gar nicht wichtig ist, dass jetzt die handgeschnitzte Schildkröte, was weiß ich da, als Spielmarker benutzt wird oder so, sondern die einfach Lust haben auf dieses Spiel, denen aber eine Retail-Version vollkommen ausreicht, ist das ja in Ordnung. Und ganz ehrlich, wer sich eine Retail-Version kauft und dann darüber jammert, dass nicht das drin ist, was im Kickstarter drin ist, aber auch viel weniger dafür bezahlt im Retail, ja, sorry, dem ist aber auch nicht mehr zu helfen. Also ganz ehrlich, und wenn dann solche Spiele über den Weg dann trotzdem die Möglichkeit bekommen, in den normalen Handel zu kommen, also auch der breiteren Käuferschicht, Spielerschicht dann zur Verfügung stehen, ist das auch an sich eine super Sache. Also finde ich jetzt nichts Negatives dran.
ich finde es ja allgemein gut, dass die Kickstarter-Backer dafür belohnt werden, dass sie dieses Projekt überhaupt ermöglichen und dass sie einfach ja, das bessere Material vielleicht am Ende so als schöne ja, Genugtuung oder als Geschenk bekommen. Aber ich meine, okay, niemand braucht von uns einen lebensgroßen Cthulhu zu Hause zu stehen zu haben als Miniatur, den er dann bemalen kann.
Schwachsinn, Alter, echt.
Aber ja, totaler Blödsinn. Jetzt mal das Thema Rising Sun zum Beispiel. Ich habe Rising Sun in der Retail-Version daheim gehabt. Es stört nicht wirklich, dass jetzt diese Marker jetzt nicht unbedingt aus Plastik sind. Aber was ich mir gewünscht hätte, und das merkst du dann auch direkt, wenn das Spiel rausgekommen ist, die Leute suchen ja direkt nach der Deluxe-Version oder der Kickstarter-Version. Warum genau? Warum gibt es denn kein Upgrade-Pack, das dann wirklich unverschämt viel kostet vielleicht, aber...
Weil dann gibt's wieder einen Shitstorm, weil dann die Leute sich beschweren, wofür habe ich das gebacken, wenn da steht, das ist Kickstarter-exklusiv und diese Marker sind Kickstarter-exklusiv. Darüber wird's ja beworben. Ich verstehe viele Entscheidungen auch, die Kickstarter-exklusiv sind, aber wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel bleiben, war da zum Beispiel, wenn ihr es wisst, es sind doch diese Fahnen dabei, die quasi anzeigen, welcher Ort welcher ist.
Ja.
Ey, ganz im Ernst, wenn du die Retail-Version spielst und das Brett arschvoll mit Miniaturen ist, wie willst du denn ohne diese Fahnen ordentlich sehen, was da los ist? Das wäre so ein Ding, ja, das ist eigentlich so eine Frechheit meiner Meinung nach, dass die nur Kickstarter Exclusive war, weil die wirklich hilfreich ist, dieses Spiel zu spielen. Das hat auch nichts mit schönem Goodie zu tun. Ne? Aber andererseits frage ich mich jetzt auch, ich weiß nicht, vielleicht Stefan, der ist ja ein bisschen mehr in der Materie, vielleicht kann der dazu gleich mal was sagen. Manchmal frage ich mich auch, wo wir jetzt auch über den Markt und wie sich das verändert ist, so wie Preise zusammenkommen. Weil nehmen wir jetzt mal, die Spiele werden oft verglichen, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Aber nehmen wir mal das Beispiel Terraforming Mars und nehmen wir mal das Beispiel Underwater Cities. Ich würde sagen, sie sind zumindest, die sind nicht spielerisch identisch, aber ich meine schon, dass von der Ausstattung her sind sie relativ gleich. Ne, sie haben relativ gleich viele Karten, meine ich, gleich viele Cubes mit dem, das ist klar, wie grob das gleiche Material. Wobei dann Underwater Cities hat mich, glaube ich, kostet neu, glaube ich, um die 33 Euro. Und ich meine, Terraforming Mars kostet, glaube ich, um die 60 Euro. Und dann...
Ja, die Antwort ist doch ganz einfach.
Der Name, ja, aber es war jetzt Schwerkraft im Deutschen. Aber es ist ja auch eine Stronghold Games, aber wer war es im Englischen? Es ist halt auch so die Frage, ist da wirklich der Name rein? Dass
also erstmal willst du ja Geld verdienen. Ne? Terraforming Mars ist auch ja Kickstarter ursprünglich gewesen. Und du musst sagen, das Artwork, viele Leute nervt es ja, dass es so ein bisschen Crisscross-mäßig ist. Ich finde das super und es ist alles gleich gut. Wenn du jetzt auf ein, wie heißt hier? Underwater Cities kommst, da sind recycelte Grafiken einfach drin. Es ist lange nicht so aufwendig irgendwie gemacht, ja. Das hat dann einer gemacht und bei dem anderen, das haben sie die Frixelius Brothers gemacht. Die wollen beide was daran verdienen. Und wenn du dann irgendwie so ein Spiel hast, natürlich möchtest du dein Game auch lieber für 55 Euro verkaufen. Und wenn das gut ankommt, dann machst du das halt eben stabil. Dann würde ich auch mein Spiel nicht für 33 dann irgendwie verkaufen. Und ich finde, wir führen ja auch alle ein maximales Luxushobby, ja, hier muss sich keiner irgendein Spiel kaufen. Du kannst für 30 Euro ein gutes Spiel kaufen, wenn du in Taverne des Tiefen Tals holst. Du kannst dir für 60 Euro auch ein Viticulture holen oder du kannst dir für 140 Euro ein Gloomhaven holen. Ich glaube, für jeden ist quasi was dabei und ganz wichtig, durch die Mongos, die wir sind, dass die sich den ganzen Scheiß hier shoppen und ich mache dann meine Ausmist-Videos, ja, weil ich wieder Platz für neuen Scheiß brauche, haben dann andere Leute, die vielleicht nicht so Geld haben, weil sie Kinder haben und die sie auch versorgen müssen, noch die Möglichkeit, Sachen günstig quasi über diesen Markt zu beziehen, den Gebrauchtmarkt, Sergio.
Ja, ich meine, gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte jetzt kurz noch was zu Terraforming Mars sagen. Die Frixelius Brothers haben das ja als Familienprojekt gemacht.
Achso, okay.
Und es ist ja nicht direkt über die also es hat ja ein gutes Marketing gehabt durch BGG und durch die Leute. Also am Ende haben die Massen dafür gewotet, dass dieses Spiel diesen Preis erzielen kann und diesen Preis auch nicht abgeben muss. Warum sollte jetzt ein Schwerkraftverlag sagen, ach ja, jetzt verkaufe ich das Spiel eben für 40, weil eigentlich kann man es auch günstiger verkaufen. Nein, wenn der Preis es hergibt, dann behält er den Preis auch. Aber jetzt mal komplett mal von dem Ganzen wieder runterzukommen. das Thema war ja, gibt es irgendwann mal einen Abschwung bei der ganzen Sache? Wir haben jetzt im Moment mindestens 1200 bis 1500, 600 Spiele jedes Jahr. Wo soll das enden? Werden wir irgendwann mal bei 800 landen? Oder meint ihr nächstes Jahr... Oder meint ihr nächstes Jahr?
Also ich habe das Gefühl, es wird weiter wachsen. Also ich keine Ahnung, ich stecke auch nicht dahinter. Ne? Ich sehe es halt immer nur aus der Sicht des Konsumenten. Und ich sehe es ja auch, was Videogames angeht. Da ist es ja auch eigentlich, kannst du schon sagen, dass seit den 80er Jahren, da gab es einmal, glaube ich, so einen kleinen Einbruch, aber seitdem der Markt sich dann erholt hatte, wächst die Szene halt auch immer mehr und der Markt. Und ich denke mal, bei Boardgames ist es gerade genauso. Jedes Unternehmen wird größer. Klar, ein paar Unternehmen fallen auf die Fresse oder werden von Asmodee geschluckt oder so. Aber es sind ja eher immer mehr Leute, die mehr Ideen haben, neue Spiele rauszubringen. Und solange die Messe so gut besucht ist wie jedes Jahr und wir brechen jedes Jahr neue Messerekorde, sehe ich nicht, warum der Markt irgendwann mal einbrechen sollte. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass es, ich sehe es da wie mit Indien. Es werden immer mehr, ey. Die Leute hören auch nicht auf zu vögeln. So. Warum sollte irgendwann weniger Leute da sein?
Bei Videospielen ist es ja aber auch so, dass nicht jedes Jahr so viele Vollpreistitel rauskommen, wie es Spieler gibt. Also es ist ja wirklich krass, wie viele Indie-Titel zum Beispiel es inzwischen gibt, die wirklich voll durch die Decke gehen. Aber im Brettspielbereich ist ja sowas zum Beispiel nicht gar nicht möglich. Also wenn, sagen wir mal, ich nenne jetzt mal Zahlen, wenn jetzt im Videospielbereich im Jahr 50.000 Titel irgendwo entwickelt werden, gibt es im Brettspielbereich eben nur 10.000 Titel. Aber in diesen 10.000 Titeln werden kleinere Titel, die bekommen eigentlich gar keine Chance. Da kommen nur die großen Brecher durch. Im Videospielbereich ist das aber möglich. Du kannst mit einem Indie-Titel richtig durch die Decke gehen und du kannst mit einem Indie-Titel richtig gutes Geld verdienen.
Hier mit einem Brettspiel. Im Brettspielbereich kommst du mit Tribes an. Ist doch auch gut gelaufen, oder? Also ist doch auch eigentlich so ein Ding.
Es ist ein Vollpreistitel für.
Ja, aber ein Ein-Mann-Projekt.
Es ist ein Ein-Mann-Projekt.
Kein Verlag und irgendwie. Ne?
Ja, klar, ist ein Ein-Mann-Projekt.
Mehr Indie geht gar nicht.
Wir können jetzt auch zum Beispiel. Das Mega-Indie-Titel wäre zum Beispiel Belrati. Ich meine, Belrati hat jetzt echt schön, das ist, sei der Familie auch gegönnt, hat es wirklich durchgeschlagen. Ich frage mich aber, ob Belrati am Ende diesen Gewinn abgeworfen hat, dass die Familie Mogel damit jetzt
Daniel, was sagst du denn zu der Frage? Denkst du, dass der Markt irgendwann einbrechen wird oder wird er immer weiter wachsen?
Nee, ich glaube eher, also dass da jetzt irgendwie plötzlich der Rieseneinbruch zu erwarten ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass sich der Markt verändern wird. Grundsätzlich finde ich es gut, dass die ganze Branche wächst, dass man auch immer das Gefühl hat, es wird vielfältiger und es aber trotzdem immer noch die Möglichkeiten gibt, dass so jemand wie der Arne Lorenz halt mit Arrow of Tribes als Ein-Mann-Projekt da trotzdem so einen Erfolg auch auf die Beine stellen kann und die Leute das auch annehmen und deswegen, also ich glaube auch, dass es wachsen wird, es wird noch auf breiteres Interesse stößen, finde ich auch gut so, aber es wird nicht in dem Sinne einbrechen, sondern
Stefan, was sagst du denn? Wie siehst du das Ganze?
Ja, Digga, ich sehe langsam, dass wir am Ende der Zeit halt eben angekommen sind und alles, was wir jetzt hier äußern würden, ich meine, wir sind auch nur irgendwelche Brettspiel-Honks, ja.
Hast du keinen Spaß ganzen mehr,
Leute, die da, wie die ganzen Leute, die da draußen irgendwie zuhören. Das ist ja auch einfach nur eine wilde Raterei, ob da die ganze wilde Hatz noch auf und ab geht. Und selbst wenn der Retail-Markt irgendwann mal abkacken würde,
haben wir genug Zeug.
Ich bin momentan immer noch auf Kickstarter einfach fokussiert und da gibt's das geile Zeug. Und ich sag mal so, ich habe da noch so viele Projekte am Laufen, wenn da morgen erstmal keine Spiele mehr geben würde.
Ja, klar.
Ich schwör's euch, irgendwann liege ich unter der Erde, da kommen wir 3 Jahre später noch irgendwelche Erweiterungen und
selbst wenn unsere Sammlung abbrennen würde, die ganzen Sachen, die noch von Kickstarter kommen, wäre genug.
Ja, und vor allen Dingen Kosten.
Allein die Kampagnen.
Selçuk, hast du denn noch irgendwas Wichtiges zu sagen, bevor wir zu unseren abschließenden Wörtern kommen?
Zum ersten Mal heute.
Ja, ich würde.
Das wäre ja was.
Ja, ich würde. Ich würde die Zuschauer draußen auf jeden Fall nochmal bitten, noch mehr Themen reinzuposten, damit ich einfach aus noch mehr wählen kann. Wir werden auch in Zukunft auf euch angewiesen sein, wenn es um Themen geht, weil letztendlich sind wir so blöd, wir können uns keine eigenen Themen ausdenken.
Ich könnte schon welche reden.
Deshalb schreibt eure, natürlich nur Stefan. Schreibt eure Themen am besten mit einem Hashtag Meeple-Porn rein, dann kann ich die viel, viel besser rausfiltern. Und ansonsten ist es eigentlich scheißegal, wie viel Likes die bekommen. Ich werde die einfach so rausfiltern, dass ich versuche, für uns das beste Paket zu schnüren, was wir euch dann,
Ich würde abschließend würde ich auch nochmal noch was sagen. Und zwar, wie gesagt, wir haben halt versucht, das jetzt alles ein bisschen anders zu strukturieren und sitzen jetzt zu Hause. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das gefallen hat. Also ich kann für mich sagen, mir hat die Aufnahme super viel Spaß gemacht und uns liegt das Projekt auf jeden Fall am Herzen. Ich bin auf jeden Fall super dankbar für diese ganzen positiven Kommentare und klar, ich verstehe das. Ich höre auch andere Podcasts, natürlich sind auch super viele negative dabei. Ich kann viel Kritik auch verstehen. Ich meine, nicht jeder kann immer alles geil finden, Gegenwind gibt's immer, aber ich finde, der Zuspruch ist deutlich, deutlich, deutlich größer und ich danke euch auf jeden Fall dafür, das zeigt uns, dass wir das auf jeden Fall richtig machen. Wir arbeiten weiter daran, dass es für euch besser wird und ich gebe nochmal ein Wort an Daniel, bevor der Stefan die Folge schließen kann und kann Daniel auch nochmal sagen, was du so momentan empfindest und wie du das Ganze siehst.
Ich glaube, das hat ganz gut geklappt heute und hat auch wieder mega Laune gemacht. Klar, bei den ersten beiden Folgen, das war natürlich erstmal auch ein bisschen reinkommen in das ganze Thema und gucken, wie man so da zu Rande kommt und dass auch die ein oder andere negative Kritik da folgen würde, war auch schon klar und von daher, wie du schon sagst, wir arbeiten dran, wir wollen es noch besser machen.
Wir wachsen gemeinsam. Stefan, willst du die Folge schließen?
Ja. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass das ganze Ding hier, dass ihr das als Video jetzt irgendwie nicht sehen könnt, sondern wir es tatsächlich als Podcast machen. Für mich ist das ja mal ein bisschen was ganz Neues. Ich sehe natürlich jetzt die drei Honks ja die ganze Zeit durch die Webcam. Wenn ihr mal sehen könntet, da hier wie der Selçuk dann als Türke in seiner Russenbude hockt.
Du hast doch nur Angst, dass dir das keinen neuen Abos bringt für deinen Kanal. Das ist doch deine einzige Sorge. Das bringt König Stefan nicht weiter hier.
Ja, nur das dazu halt eben. Ich glaube, damit können wir so ziemlich jetzt hier auch schließen. Und dann gucken wir uns, was nächste Woche halt eben einfach hier wieder erwartet.
Genau, Leute. Versuchen wir es zumindest jeden Sonntag, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ne, wir werden es, wissen nicht, ob wir es immer schaffen, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, dass euch jeden Sonntag neuer Scheiß erwartet. Falls ihr nur auf YouTube hört, den Kram gibt's. Daniel, wo gibt's den Kram? Weil du hast die besten Infos.
Spotify, iTunes, also eigentlich bei allen gängigen Anbietern kann man uns finden. Amazon sind wir gerade noch dran, wird aber dann auch bald über Alexa oder so wird es uns dann auch geben.
Ich würde sagen, wir schließen die Folge heute einfach, Leute. War schön, dass ihr alle da wart. Das war Meeple-Porn Folge 3. Eigentlich die erste wirklich repräsentative Folge. Ich nenne sie jetzt mal Folge 3 aka Folge 1. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend.
Bis dann, Leute. Ciao.
Ja, haut rein. Ciao. Schließe ich mich an. Ciao. Bis dann.